Ja, Tabea, ich erfülle dir heute Morgen fast einen kleinen Wunsch. Wir machen tatsächlich eine kleine Zeitreise, sofern das möglich ist, zurück ab Pfingsten. 2000 Jahre Retour. Wir reisen in die Zeit, nachdem Jesus gelebt hat, und befinden uns in der Stadt Jerusalem. Und die ist pumpevoll. Also bis auf den letzten Platz ist alles besetzt. Und das hat einen speziellen Grund. Die Juden, die haben nämlich 3 Feste gehabt, wo alle zusammen nach Jerusalem pilgert sind. Egal, wo sie gewohnt haben, und die Juden haben ziemlich verstreut gewohnt in dieser Zeit. Also das sind nicht alle in und um Jerusalem herum gewesen, sondern die sind ein paar Mal verschleppt worden in ihrer Geschichte als Volk, und ein paar Leute sind nicht mehr auch dort geblieben und nicht retour gekommen. Aber zu 3 Festen im Jahr sind sie immer retour gekommen. Heute ist eines von diesen Festen. Das Schauotfest. Das sagt euch vielleicht jetzt nichts. Und das Schauotfest kann man eigentlich auch nur verstehen, wenn man das zweite von diesen 3 grossen Festen im Kopf hat. Das ist das Passafest. Das Passafest ist ein bisschen bekannter und findet 50 Tage vor dem Schauotfest statt. Am Passafest feiern die Juden den Auszug aus Ägypten. Wo sie vor vielen Jahren in Ägypten haben müssen Sklavenarbeit leisten und dort unterdrückt worden sind, noch nicht wirklich ein Volk gewesen sind in dem Sinn, in Gefangenschaft gelebt haben, hat Gott sie aus Ägypten rausgeführt und befreit. Das Passafest ist also eigentlich das Fest der Rettung. Vor 50 Tagen ist das gefeiert worden und 50 Tage nachher folgt immer das Schauotfest. Das Schauotfest hat auch mit dem Auszug zu tun. Wo die Israeliten nämlich ausgezogen sind, sind sie in die Wüste hineingekommen. Und zuerst mal einen auf Wüstenwanderer gemacht und nachher an Berg Sinai angekommen. Und dort haben sie von Gott das Gesetz bekommen. Gott hat ihnen so eine Tafel geschenkt. Das ist auch kein schlechtes Geburtstagsgeschenk eigentlich. Und auf dieser Tafel hat er ihnen ein Gesetz gegeben. Er hat ihnen Weisungen aufgeschrieben, die gut sind fürs Leben. Die Juden haben das gefeiert mit einem Fest. Das ist ein bisschen speziell. Ich weiss nicht, wann du das letzte Mal unser Gesetz, das wir hier haben, gefeiert hast. Für uns ist das Gesetz eher ein bisschen negativ assoziiert manchmal. Aber die Juden feiern das anscheinend, wenn sie das Gesetz von Gott bekommen. Und das ist dort passiert am Sinai. Und vielleicht zeigt uns das etwas auf, was das Gesetz eigentlich meint, wenn die Juden das feiern. Das Gesetz war etwas Gutes. Das Gesetz war nicht etwas, das einhängen sollte, sondern etwas, das freisetzen sollte. Etwas, das das Leben freisetzen sollte. Und zwar auch für die, die vielleicht nicht auf sich selber schauen können. Das Gesetz, das dort Gott gegeben hat, war also das Gesetz, das zum Leben führen soll. Grund genug für die Juden, das zu feiern. Eben mit dem Schauotfest. Und das ist heute der Fall. Wie hat das Fest ausgesehen? Die Juden, die haben sich alle getroffen, in dieser Stadt, in kleinen Gruppen, und haben zusammen ganz, ganz viel in der Tora gelesen. Das ist die Bibel, die sie damals hatten. Die haben wir auch heute noch. Das sind die ersten 5 Bücher Mose und ein paar Prophetenbücher noch drin. Aber grundsätzlich die ersten 5 Bücher von Mose. Und sie haben das gelesen und studiert zusammen. Sie sind in die Tora-Schule gegangen, wo das ausgeleitet worden ist. Sie haben zusammen Gott angebetet mit Liedern. Sie haben sich in kleinen Gruppen getroffen und austauscht. Eigentlich Kleingruppen und Gottesdienst, könnte man sagen heute, oder? Das haben sie den lieben langen Tag gemacht. Und meistens auch schon in der Nacht vorher und in der Nacht von nachher. Also dann wirklich durchgefeiert in dem Sinn und sich mit der Bibel, mit dem Musikhand, mit der Tora auseinandergesetzt und das gefeiert. Sie haben das zelebriert, dass sie das Wort bekommen haben von Gott. Weil für sie ist das extrem wichtig gewesen. Und jetzt passiert es, am frühen Morgen von dem Fest, kommt etwas Spezielles drin. Ein lautes Rauschen hört man von einem Haus aus kommen. Alle Menschen eilen dort hin und wollen sehen, was da passiert ist. Und da stehen die Jünger von Jesus auf dem Dach und predigen. Sie erzählen etwas. Sie erzählen von einer Prophezeiung, die im Joel 3, 1 bis 5 steht, und sie erzählen sie dort statt drinnen, dass Gottes Geist wird kommen und in jedem Menschen innen wird leben. Sie sagen, dass das heute passiert. Sie erzählen noch mehr. Sie sagen, es wird Zeichen und Wunder geschehen. Es wird viel passieren. Sie sagen, die Prophezeiung aus Joel 3, 1 bis 5, die passiert im Moment. Und sie fangen an, das Pfingstfest zu erklären. Das Pfingstfest, habt ihr noch im Kopf? Das Fest der Rettung, wo Israel befreit worden ist. Und sie erzählen, was letzte Pfingsten passiert ist. Und das war in allen Köpfen drin. Alle haben das mitbekommen, was mit Jesus passiert ist. Dass er ans Kreuz genagelt worden ist. Und sie erzählen, das hat etwas zu tun mit dem, was dort damals in Ägypten passiert ist. Das hat einen Zusammenhang. Auch Jesus ist ans Kreuz gegangen, gestorben und auferstanden, hat den Tod überwunden zu unserer Rettung. Nicht einfach nur zur Rettung vom Volk Israel, wie es damals in Ägypten war, sondern das Mal zur Rettung von allen. Viel, viel grösser nochmal. Genau das Gleiche passiert wieder am gleichen Tag, aber damals in einem viel grösseren Ausmaß. Sie sagen, Jesus ist der, der die Wunder bringt. Jesus ist der, der den Geist bringt, der jedem wohnen soll. Wie es Joel 3, 1 bis 5 sagt. Sie sagen, dass er auferstanden ist und dass Wunder werden passieren. Die Leute reagieren verschieden auf das, was da passiert. Einige stempeln das ab und sagen, ja, die sind sicher nur besoffen. Die haben eigentlich zu viel getrunken. Das hat man nämlich auch bei dir gemacht, wenn man gefestet hat. Andere sagen, doch, das klingt plausibel und fangen davon an, das zu glauben. 3000, sagt die Bibel, lassen sich taufen und entscheiden sich für das. Die erste Gemeinde entsteht. Wir können heute darüber rätseln, was da passiert ist. Ob die Jünger tatsächlich nur besoffen gewesen sind oder ob da wirklich etwas passiert ist. Aber dass wir heute Morgen da hocken, dass es die Gemeinde, die damals aus diesen 4000 Leuten entstanden ist, heute immer noch gibt, ist für mich durchaus ein Argument, das dafür spricht. Dass dort wirklich etwas passiert ist, das für unsere Welt Relevanz hat. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, finden wir im Jeremia 31, Vers 31 bis 34, eine Prophezeiung, die 500 Jahre vor dem Ereignis, über 500 Jahre vor dem Ereignis ausgesprochen wird und es ziemlich genau trifft, was an diesem Tag passiert. Dort steht, Gott sagt, es wird ein Tag kommen, wo ich einen neuen Bund mit meinem Volk Israel schliessen werde. Der Bund wird anders sein, als der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie aus Ägypten heraus befreit habe. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Darum habe ich mich auch von ihnen entfernt. Aber es wird ein Tag kommen, wo ich einen neuen Bund schliessen mit meinem Volk. Ich werde ihre Gedanken mit meinem Gesetz füllen und ihnen mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Genau, und zwar haargenau das, passiert da an dem Schauottfest, wo wir heute Pfingsten nennen. Wieder ein Zusammenhang. Das Schauottfest feiert die Gesetzgebung auf der Tafel. Gott hat sein Gesetz gegeben auf Tafeln, dass man es ablesen kann und nachher umsetzen kann. Am Schauottfest, damals oder heute ab Pfingsten, geht Gott wieder einen Schritt weiter. Genau schon in Passa. Nicht mehr eine Steintafel soll es sein, sondern ein Samen, wo ins Herz von den Menschen hineingepflanzt wird. Nicht mehr etwas, das außerhalb ist und ich muss hingehen, lesen und nachher machen, sondern etwas, das in mein Herz, in mein Leben hineingepflanzt wird und jetzt darf wachsen. Viel tiefere und viel nähere Dimension, was da passiert. Ab Pfingsten verändert sich alles. Was bis jetzt auf der Tafel gestanden ist, soll ab jetzt in den Menschen, die zu Gottes Volk gehören, lebendig werden. Das ist eine neue Dimension. Das bietet Gott den Menschen an. Und das bietet Gott heute Morgen auch dir an, auch mir an. Und wir haben die Wahl, wie wir auf die Botschaft reagieren. Auch wir haben zwei Varianten, wie wir darauf reagieren können, wie damals die Leute. Auch wir können sagen, was ist ja das für eine besoffene Botschaft. Das geht mich doch nicht an. Das glaube ich doch nicht. Oder wir können uns darauf einlassen. Und wir können sagen, ja Gott, ich möchte tatsächlich den Samen vom Heiligen Geist in mein Herz pflanzen. Wir haben die Wahl, was wir machen wollen. Die lädt uns Gott. Weil er möchte, dass wir aus freien Stücken zu ihm kommen. Wenn wir uns für das entscheiden, dass wir den Samen pflanzen in unserem Leben oder Löndler pflanzen in unserem Leben, dann sieht man vielleicht im ersten Moment nicht gerade einen Unterschied. Manchmal schon, manchmal passiert ganz viele Sachen im Leben. Manchmal ist es aber auch gerade wie da und es schiesst jetzt nicht gerade eine riesen Palmen aus dem... Vielleicht auch, weil ich es noch nicht gegossen habe, ich weiß es nicht. Manchmal sieht man noch nicht verrückt viel im ersten Moment. Und das ist völlig okay, wenn man das von außen nicht gerade sieht. Aber es ist etwas passiert. Das wissen dir und ich, weil ihr gut zugeschaut habt. Der Samen, der ist da innen. Der ist rum. Keine Angst, auch wenn noch nicht gerade ein Riesen. Der ist rum. Das wissen wir, weil wir zugeschaut haben und weil wir das mitbekommen haben. Und mit der Zeit verändert sich das. Mit der Zeit passiert es doch tatsächlich, dass ein kleines Bäumchen aus dem Samen wächst. Und das bringt einige Veränderungen mit sich. Wie ihr seht, hat das Bäumchen nicht mehr Platz in diesem kleinen Kessel gehabt. Das ist eine tiefe Botschaft. Wenn wir im Heiligen Geist Raum geben und tatsächlich er wächst in unserem Leben, dann möchte er vielleicht manchmal auch mehr Platz in unserem Leben. Dann möchte er manchmal vielleicht auch mehr Priorität in unserem Leben und nimmt das ein Stück weit ein. Natürlich immer nur, wenn wir uns dazu entscheiden, ihm das auch zu geben. Wenn wir ihm den nicht geben, wird er vielleicht nicht ganz so gross und nicht ganz so sichtbar. Wenn wir ihm aber geben und tatsächlich einen grösseren Topf anstellen und sagen, ich gebe dir mehr von meinem Herz, glaube ich, nimmt er das ein. Und es entsteht ein erstes kleines Bäumchen. Die aufmerksamen Beobachter merken, dass es noch etwas anderes geht. Ich weiss, das ist kein Äpfelbaum, trotzdem ist ein Äpfel gewachsen. Das ist mal ein Wunder. Es entstehen Früchte in unserem Leben. Aus dem kleinen Samen, wo wenn ich den hier aufhebe und die hintersten gar nichts sehen und die, die vorne hocken, die haben Glück gehabt, die sind dann vielleicht ganz, ganz klein, ist ein Äpfel entstanden, ist Frucht entstanden. Und genau das sagt die Bibel auch. Im Galater 5,22 ist die Rede von Früchten, die entstehen, oder von Frucht, die in unserem Leben entsteht. Und dort ist ganz viel aufgezählt, ganz viele Aspekte, Freundlichkeit, Treue, Liebe, Güte, Geduld. Ganz vieles ist aufgezählt. Die Frucht, die soll entstehen in unserem Leben. Mega, mega cool. Ich erlebe das in meinem Leben etwa die, dass so Früchte entstehen und meistens an unverhofften Stellen. Ich habe früher lange Fußball gespielt, jetzt eine lange Pause gemacht und vor einem halben Jahr wieder angefangen. Und ihr müsst wissen, wenn ihr mich ein bisschen besser kennt, dann wisst ihr das. Und sonst sage ich es euch jetzt, wenn ich Sport mache, dann bin ich unglaublich ehrgeizig. Das ist wirklich, und nicht in einem guten Ausmaß. Oder? Es gibt ja die, die einfach motiviert sind und die anderen mit. Nein, ich gehöre nicht zu denen. Ich gehöre zu denen, die ein bisschen übermotiviert sind. Und das merkt man, wenn ich Sport mache, wenn ich Fußball spiele. Und das endet nachher meistens darin, dass ich einfach sehr, sehr verbissen bin und ja, auch nicht immer ganz fair spiele. Jedenfalls, wir gehen da nicht länger drauf ein, habe ich den Winter wieder angefangen Fußball spielen. Und es hat doch tatsächlich Situationen gegeben, wo der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung zu meinen Gunsten getroffen hat und ich gesagt habe, nein, das ist für sie. Das habe ich von mir nie gekannt. Wirklich nicht. Weil im Sport, da komme ich so in ein, da gibt es kein Fairplay mehr, da gibt es auch nicht im Christ oder nicht Christ. Da bin ich mich wie, wirklich. Und da, der Frühling hat es das tatsächlich mehr als einmal gegeben, dass ich fair gespielt habe. Überfair sogar. Ich bin richtig verschrocken an mir selber und habe gemerkt, wie so ein Frucht an einem Baum gewachsen ist, wo ich es nie erwartet hätte. Ich habe gestaunet drauf. Das ist mega ein cooles Zeugnis. Leider läuft es nicht immer so. Es gibt auch andere Situationen. Zum Beispiel, und das wissen auch die, die mit mir schon mal Auto gefahren sind, beim Autofahren sieht es komplett anders aus. Oder? Auch dort bin ich manchmal sehr emotional. Und ich habe gerade diese Woche nachhinein ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich hatte am Donnerstag Schule zu Olten. Am Morgen auf Olten müssen rausfahren, A1, Richtung Bern. Und das ist ein sehr lässiges Erlebnis, oder? Schon auf der Auffahrt steht man halb im Stau und sobald man drauf steht, kann man garantiert sicher sein, dass einfach alle 300, 400, 500 Meter musst abbremsen, weil irgendjemand wieder rausgeht und Spur wechseln, die man nicht sollte. Und hin und her. Ihr wisst jetzt, wenn ihr Auto fahrt, und sonst wird ihr vielleicht einmal noch in den Geschmack kommen, wenn ihr noch zu jung seid zum Autofahren. Jedenfalls absolut mühsam. Und ich habe das Gefühl, mindestens die Hälfte von diesen Leuten hat den Führerschein sicher im Lotto gewonnen. Richtung Alten gibt es nachher so eine Verzweigung, wo die Autobahn auseinander geht und in zwei verschiedene Richtungen geht. Die eine geht Richtung Bern weiter, das andere ist, glaube ich, A2, wo aber nachher geht. Ich weiß nicht genau, wo an. Ich fahre nämlich immer Richtung Bern. Muss ich auch, wenn ich auf Alten muss. Und die geht wirklich so auseinander. Und da fahre ich auf der linken Spur in dem Sinn, wo Richtung geradeaus geht für mich. Und auf der anderen Seite fährt auch ein Auto. Und ich überhole das, oder? Ganz normal. Und jetzt müsst ihr wissen, ich habe jetzt das allerschnellste Auto. Das ist jetzt nicht das mit 300 PS oder so, sondern eher mit 70. Und da ist man jetzt einfach nicht ganz so schnell. Trotzdem überhole ich ihn und gehe an ihm vorbei und die Linie zwischen uns ist durchgezogen. Jeder, der Auto fahren kann, weiss, dass man dann spätestens die Spur nicht mehr wechseln sollte. Auf gleicher Höhe schon fast vorbei, zieht er über ohne Blinken, ohne Schauen, weil er wahrscheinlich den Abzweiger falsch ausgewählt hat. Und ich, der natürlich zu wenig Power hat zum Gas geben und davon ziehen, habe eigentlich die einzige Variante, weil der kommt immer näher, oder? Und ziehe dann halt auch über. Nochmal auf die Linksspur, Gott sei Dank, ist dort niemand gekommen, sonst hätte ich es geklopft. Wie es nachher in meinem Auto tönt hat, das wollt ihr nicht wissen. Das sage ich euch auch nicht von der Bühne oben runter, weil das ist nicht ganz jugendfrei. Jedenfalls, ihr könnt euch vorstellen, so einen dicken Hals bis auf Alten reingefahren, ab der Autobahn runter und ich habe die nächsten 15 Minuten, bis ich dort war, tatsächlich gebraucht, um mich abregen. Und ich hoffe, es ist kein Diktiergerät in meinem Auto gelegen, das das aufgenommen hat, was ich dort alles gesagt habe. Ich komme zu Alten an, wir haben ein Studium dort und ich studiere Theologie. Und in einem Theologiestudium hat man am Anfang immer so einen Morgen-Input, oder, wo man einen Gedanken weitergibt. Und immer einer von den Studenten. Und damals war zum Glück jemand anders dran. Ich glaube, ich war nicht in der Lage gewesen. Und ich hocke dort drin und der erzählt uns in dem Morgen-Input, wie begeistert das er sei und unseren Auftrag als Christen, dass wir doch das Licht sein und anderen Menschen dienen und ihnen mit Liebe entgegentreten. Und ich bin da gehockt und da dachte, ja, du mich auch. Du bist heute Morgen auch nicht auf der A1 da gefahren. He? Jedenfalls erzählt er den Morgen-Input und am Anfang nehme ich es noch ein bisschen mit Humor und lächle noch ein drüber. Und mit der Zeit komme ich ein saumässig schlechtes Gewissen über. Spätestens, als wir nachher noch zusammen gebetet haben füreinander, habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Ich habe gedacht, hey nochmal, Janik, jetzt bist du Theologiestudent und alles. Und dir passieren so Sachen, dass du so verrückt auf jemanden kannst werden. Wirklich. Ich will nicht wissen, was ich dem gewünscht habe. Dass du so verrückt kannst werden. Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen bekommen. Ein richtig schlechtes Gewissen. Und ich glaube, ich kann mich anfangen, an dieser Tafel orientieren wieder. Und der Mitstudent, der davon geredet hat, war für mich wie jemand, der die Tafel angestellt hat und gesagt hat, schau, so und so müssen wir als Christ sein. Oder als Theologiestudent. Oder sowieso. Und ich habe gemerkt, so bin ich nicht. Hat mir ein saumässig schlechtes Gewissen gegeben. In dem Moment habe ich das Gefühl, nächstes Mal muss ich mich dann einfach ein bisschen mehr zusammenreissen, wenn ich Auto fahre. Im Nachhinein habe ich gemerkt, nein, das ist eigentlich nicht die Lösung. Das ist wirklich nicht die Lösung. Weil wenn wir das machen, dann versuchen wir so Früchte selber zu produzieren. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wir Christen haben es so an uns, dass wir so Früchte ganz oft selber produzieren wollen. Und zwar gibt es verschiedene Gründe für das. Manchmal ist es Stolz. Manchmal können wir es nicht verputzen, dass wir nichts dazu beitragen können, dass unser Leben sich verändert. Oder nur sehr wenig. Manchmal ist es vielleicht auch das Gewissen, wie bei mir, schlechte Gewissen, das dürfte doch eigentlich nicht sein. Und wenn man sich plötzlich schlecht fühlt und das Gefühl hat, jetzt muss ich selber so Früchte machen. Das nächste Mal darf ich aber nicht mehr so fluchen. Manchmal ist es auch Angst. Manchmal ist es sogar Dankbarkeit. Manchmal denken wir sogar, Gott hat so viel gemacht für uns, jetzt will ich auch etwas machen für ihn. Ein guter Grund. Und gleich versuchen wir Früchte selber zu machen, was ich glaube, dass es nicht funktioniert. Manchmal spielt sogar Gemeinderolle. Manchmal spielt sogar Gemeinderolle. In dem, dass wir als Gemeinde gewisse Vorgaben haben. So und so muss man als Christ ticken. Und sonst wird man ein bisschen komisch angeschaut, oder, da drinnen, wenn man das noch nicht macht, oder noch nicht hat, oder noch nicht tut. Und ich glaube, da können wir als Gemeinde viel dazu beitragen, dass das nicht passiert. In dem, dass wir eine offene Kultur haben, wo wir Menschen zuerst mal annehmen, wie sie sind. Und was nicht zuerst darum geht, dass sie genügen und irgendwelche Früchte vorweisen müssen, bis wir sie annehmen. Sondern ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde auch Gegensteuer leisten können. Können geduldig sein, können Menschen annehmen, egal wie sie kommen. Das ist eine Herausforderung. Ich habe euch eine kleine PowerPoint mitgebracht, die ich mit euch anschauen möchte. Das Bild kennt ihr vielleicht. Der Mensch auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite, dazwischen, Graben von der Schuld. Und der Mensch kann nicht zu Gott über, oder? Es funktioniert nicht, weil der Graben dazwischen ist. Passafest ist der Moment, wo Jesus auf die Welt kommt und das Kreuz in die Mitte hineingestellt wird. Und plötzlich ist der Weg frei. Das feiern wir am Passafest. Und ganz oft, ich glaube ganz viele von euch, findet das Bild super und akzeptiert es so, wie es ist. Ich finde es auch super. So. Wirklich. Aber ganz oft versuchen wir aus dem heraus, trotzdem selber so Früchte zu machen. Und wenn wir das selber versuchen zu machen, dann kommen so ein bisschen komische Früchte raus. Früchte, die ein bisschen lampig sind, ein bisschen hart. Wir können die vielleicht schon selber machen, aber das ist nicht gut, der Äpfel. Wir können das schon selber probieren. Grusig. Aber das Problem ist, wenn wir selber versuchen, Früchte zu machen, spätestens dann, wenn wir wieder auf der Autobahn, auf der A1 sind, von so einem Depp überholt werden und weggedrängt werden, spätestens dann kann ich euch versichern, dass euch der Kragen wieder platzt. Spätestens in Stresssituationen, wo man sich nicht einfach so ein bisschen nach unter Kontrolle hat. Spätestens in Stresssituationen oder in Situationen, wo viel Druck gekommen ist, verhebt das nicht, wenn wir es uns einfach vorgenommen haben, dass wir das nächste Mal nicht fluchen im Auto. Spätestens dann merken wir, dass die Frucht zwar vielleicht von außen gar nicht so schlecht aussieht, aber sobald wir reinbeissen, merken wir, die ist nicht mehr so wirklich gut. Spätestens wenn andere Menschen reinbeissen und euch herangeraten, in so einem Moment merken sie, ui, da ist ziemlich viel gespielt. Ich glaube, das ist die Folge davon, wenn wir selber Früchte produzieren wollen. Das Bild, das wir da hinten haben, das geht eben noch weiter. Das ist das Problem. Das ist nicht fertig. Im Moment seht ihr, der Mensch kann zu Gott überkommen. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und nochmal einen und merken, das Bild endet anders, als wir es denken. Das ist Pfingsten. Das Kreuz, das in die Mitte kommt, ist Jesus. Das ist Passa. Ostern heute. Das hier, das ist Schauot. Pfingsten heute. Gott macht nicht nur den Weg frei für uns Menschen, um zu ihm zu kommen. Nein, er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich komme sogar zu dir, ich komme sogar zu euch. Es geht nicht mehr darum, dass wir Menschen in uns jetzt, und der Weg ist frei, noch irgendwie zu Gott hin müssen hangeln und irgendwelche Früchte produzieren, sondern Gott sagt, ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Das ist Pfingsten. Ganz oft haben wir Christen irgendeine Checkliste für uns selber und auch für andere Menschen, wo wir sagen, nach 2 Wochen Christ sein, muss das im Leben geregelt sein, nach 4 Wochen muss das geregelt sein und nach einem halben Jahr, aber ganz, ganz spätestens das. Ich glaube, die Liste, die müssen wir verkrügeln und wegrühren. Wirklich. Ich glaube, die verhebt nicht. Und mit dem wollte ich nicht sagen, dass sich in unserem Leben als Christen nichts verändern soll. Ich sage auch, wenn das Leben lang so aussieht, dann sieht es düster aus. Und dann haben wir dem Samen wahrscheinlich zu wenig Platz gegeben in unserem Leben. Aber Früchte können wir nicht selber produzieren. Es braucht manchmal Geduld. Geduld mit uns selber, Geduld mit unseren Mitmenschen. Geduld ist übrigens auch eine von diesen Früchten, die im Galater 5,22 genannt wird. Was gibt uns Gott denn für einen Part? Müssen wir denn gar nichts machen? Können wir einfach in den Liegestuhl hocken und warten und uns von Gott bedienen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott gibt uns durchaus eine wichtige Aufgabe, eine sehr wichtige. Und ohne die geht es nämlich nicht. Aber die Aufgabe, die Gott uns gibt, ist nicht die, dass wir Früchte machen müssen, sondern die Aufgabe, die Gott uns gibt, sieht ganz anders aus. Und ich glaube, wir fokussieren uns viel zu wenig auf die. Gott sagt, nehmt euch ein Kessel, euch ein Herz und werdet Gärtner, werdet Baumpfleger, werdet die, die dem Heiligen Geist Raum geben in eurem Leben. Werdet die, die Pflanzen gießen, die schauen, dass sie nicht vertrocknen. Ihr müsst nicht irgendwelche Früchte anmachen oder reinschmuggeln in den Topf vor der Predigt, damit ihr noch eine drin habt. Ihr müsst es gießen. Beziehungspflege ist Baumpflege. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Sachen tun. Nicht mit dem Fluchen im Auto. Wenn es einen auf der Eis überholt. Sondern es geht darum, dass wir unsere Beziehung mit Gott pflegen. Und das klingt mega langweilig, ich weiss es. Das habt ihr schon 100 Mal gehört, wenn ihr nicht das erste Mal drinnen hockt. Da geht es um Bibellesen. Da geht es um Gott anbeten. Da geht es darum, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich weiss, mega langweilig. Ich weiss, habt ihr schon 100 Mal gehört. Und gleich machen wir es viel zu wenig. Gleich konzentrieren wir uns immer wieder darauf, wie unser Leben aussieht und ob genug von dieser Frucht vorhanden ist. Anstatt dass wir in unsere Beziehung mit Gott investieren. Ich glaube, das ist unser Auftrag, nicht das. Das wird folgen. Und da müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen. Da dürfen wir geduldig sein, bis das kommt. Und es kommt, wenn wir das machen. Keine Angst. Zum Schluss von der Predigt möchte ich nicht darüber spekulieren, was passiert, wenn wir mehr von unserer Zeit da drin würden investieren und weniger drin, dass wir Früchte produzieren können. Ich möchte nicht spekulieren und sagen, was sich verändern würde. Aber ich glaube, es würde eine Auswirkung haben in unserem Leben. Ich glaube, es würden mehr Früchte am Schluss dranhängen. Es würden ehrlichere Früchte dranhängen. Und ich glaube, auch als Christsein würde sich viel leichter und freier anfühlen. Ich glaube auch, dass es ein Umdenken vom alten Sinai-Bund hin zum neuen Bund wäre, wo Gott uns anbietet. Und zu diesem Umdenken möchte ich euch heute Morgen einladen. Ich möchte euch dazu einladen, von Fruchtproduzierer zu Baumpfleger zu werden. Ja, ich mag mein Leben. Fange an mit dem. Und fange an, eure Prioritäten immer mehr auf das zu richten. Und ich glaube, das wird eine Auswirkung in eurem Leben haben. Es ist ein Umdenken vom alten Sinai-Bund, der vergangen ist für uns heute, hin zum neuen Pfingstbund, wo Gott uns heute anbietet. Für das möchte ich beten. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und ein Gott, der seine Liebe sowas von klar offenbart. Wenn wir anschauen, dass du nicht nur den Weg zu dir frei machst und wir dann dürfen über die Tabelle, über das Kreuz, sondern dass du zu uns kommst, in uns anfängst wirken, dass Wachstum, Frucht darf ein Projekt sein, wo du der Projektleiter bist, wenn wir das dürfen danken vielmals, Vater. Das ist unglaublich. Ich möchte dich bitten, dass das in unserem Herzen darf runterfallen, dass der 20er runterfallen darf, dass wir unser schlechtes Gewissen, unsere Angst, manchmal auch unsere Dankbarkeit, die etwas tun für dich, auf die Seite legen. Dass wir einfach zu Baumpfleger werden dürfen. Und all dem dürfen Ausdruck geben, in dem, dass wir Zeit mit dir verbringen. In dem, dass wir dir mehr Raum geben in unserem Leben. In dem, dass wir dich mehr ins Zentrum stellen. Nicht in dem, dass wir irgendwie noch ein bisschen christlicher tun, sondern in dem, dass wir dir mehr Raum geben und mehr Beziehung mit dir leben. Ich danke dir, dass du uns auf dem Weg entgegenkommst, dass du uns unterstützt. Vater, ich bitte dich, dass du an unseren Herzen wirken. Dass du die Bäume in unserem Leben wachsen lässt und dass wir die Frucht sehen dürfen. Dass uns das motivieren darf, auf dem Weg weiterzugehen. Amen.